Um es mit den Worten von einem großen amerikanischen Athleten im Ric Flair zu sagen. Marco und ich sind zurück.
Hallo, ich bin der Marco.
Und der Michi ist leider nicht mehr da. Wir haben gerade gesagt, dass der Michi so
eine basslastige
Stimme hat. Eine Woche ist vergangen und wir haben uns wieder eingefunden.
Da ist viel passiert in der Woche.
Wir haben uns wieder eingefunden. Ich hoffe, dass das Wu jetzt nicht da die Bluetooth-Boxen zerschreddert hat. Wir haben einiges wieder an popkulturmäßigem Zeug erlebt und müssen auch diese Woche leider auf Michi verzichten, aber da wir das letzte Woche schon sehr gut über die Bühne gebracht haben, begrüße ich auch diese Woche unter Anführungszeichen nur den Marco Markus Kopp bei mir im Wohnzimmer. Hallo.
Hallo, ich darf wieder Wheels of Steel bedienen. Also ich produziere hier, indem ich da mal Rodecast ab und so rüberlunzen und schauen, ob der Ausschlag nicht ganz ins Rote geht, aber es schaut eigentlich ganz gut aus, ja. Hallo, grüß Gott und alle.
Der hypnotisierende Ausschlag. Ich kann gar nicht mehr wegschauen.
Hypnotisierende Ausschlag. So beim Arsch bei dir, oder was? Beim Maurer-Dekolleté, oder?
Ich muss aufpassen, dass ich nur blinzel, während ich auf die Ausschlagleiste schaue. Aber Eyes Down There, sage ich da, und zwar in meinem Notizbuch, in meinem kleinen.
Oh, hast du noch so viel... Das muss ich aufgestaut haben wieder, oder? Der Popkulturstau.
Da geht am Herz und Hose auf. Und ich steige gleich ein mit News, nämlich. Hast du gewusst, dass die nackte Kanone neu verfilmt wird?
Ja, mit dem Liam Neeson, kann das sein?
Wahnsinn. Es ist nämlich schon ziemlich nah. Für 2025 ist das schon geplant. Nehmen wir da jetzt mal ein bisschen Recherche betrieben, weil für mich sind das krasse News, weil die nackte Kanone ist von all den ganzen Komödien, die es so in die 80er und 90er gegeben hat, quasi die, das ist der, wie sagt man?
Die Speerspitze, ne?
Also quasi das Nonplusultra.
Ja.
Ich kann da heint, wenn ich das anschaue, genauso lachen bei jedem Schmäh wie beim ersten Mal, oder?
Ja. Aber wie oft mir da die immer noch zitieren, das ist, allein das, ich liebe es. Wie aus der Kulake.
Ich liebe es, Nordberg.
Ja, da ist ganz oben. Hotshots und das, Gary.
Ja, weil das hat ziemlich viel Gemeinsamkeiten, Hotshots und nackte Kanone. Und zwar, jetzt fangen wir mal an, wie die Neuverfilmung. Was da, du wirst nicht glauben, hey, weil da alles unter Vertrag genommen worden ist. Fangen wir mal mit der Regie an. Das ist schon einmal ein Name, wo ich jetzt scheitern werde. Ich glaube, Akiva Schäfer. Der ist ziemlich bekannt, obwohl man den Namen nicht kennt. Und zwar ist der bekannt als Mitglied von Lonely Island.
Ah, okay, ja.
Und der hat Regie geführt für einige Saturday Night Live Folgen, für Brooklyn Nine-Nine und für Hot Rod mit dem Andy Samberg. Weil er ja, die sind ja Buddies, weil ja die Lonely Band Island, Lonely ja. Island
im Aber wir sind ja zu dritt dort. Nein, sind es zwei.
Wir sind zu dritt, aber im dritten kann ich nicht.
Okay.
Für dann unsere Regie. Dann das Drehbuch. Wer schreibt das Drehbuch? Der Jim Abrams schreibt das Drehbuch.
Oh. Und jetzt. Sucker Abrams.
Und jetzt kommt's. Der hat Hot Shots das Drehbuch geschrieben, Top Secret, Nackte Kanone und Eine unglaubliche Reise an einem verrückten Flugzeug.
Genau.
Also der Typ ist ja eine Legende in der Comedy-Welt. Und weiter mitgeschrieben haben noch, also der hat es nicht alleine geschrieben, weiter mitgeschrieben haben noch der Dan Greger, der hat die Drehbücher geschrieben für über 50 How I Met Your Mother-Folgen. Der Mark Handyman, glaube ich, sagt man, der Drehbuch geschrieben hat für 24 Episoden Family Guy und ebenfalls die Produktion für fast alle Family Guy-Folgen übernommen hat. Ja, und mitspielen dann der Liam Neeson als Frank Drabin und die Pamela Anderson wahrscheinlich für die Rolle für die Jane Spencer.
Das könnte gut werden, oder? Ich glaube, das könnte gut werden. Ich hoffe.
Wir haben schon einmal darüber geredet, ob man Bud Spencer und Terence Hill Filme noch einmal verfilmen könnte.
Mhm.
Und lange, lange Zeit war immer die Antwort niemals.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, weil wir haben in der letzten Folge eben Ryan Gosling und eben Kurt Russell geredet. Nicht in Kurt Russell, in Russell Crowe.
Ja.
Cool und Guys. Dann, Cool Guys. Und dann habe ich mir gedacht, die zwei hätten das Zeug dazu, Bud Spencer und Terence Hill Filme.
Ja. Aber der Charme ist ja auch gekommen durch die Übersetzung, durch die Keile.
Ja, da muss man aber dazu sagen, dass die das, vor allem der Terence Hill hat ja gut Deutsch können.
Mhm.
Kann gut Deutsch, der lebt ja noch. Und die haben das irgendwann übernommen, den Stil.
Ja, aber ich frage mich, ob man das auch genauso gut im englischen Original schaffen kann.
Die Frage ist, ob die Filme jemals in Amerika, die man, waren die in Amerika überhaupt für Bedeutung? Ich meine, hat zum Beispiel The Supercop, ist ja komplett in Amerika gedreht worden, aber auch unter italienischer Produktion, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, haben die Italienisch gesprochen, alle?
Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
Und mich kommt vor, teilweise ist ja so mehr, wie sagen wir, da sind amerikanische Schauspieler wahrscheinlich dabei gewesen.
Ja, also zum Beispiel der Superfan von der Rosie LaBouche.
Ja, stimmt, ja. Fast abgesoffen, hey. ich glaube, dass sie Szenen teilweise einfach mit der eine redet Italienisch und der andere redet Englisch, glaube ich, gemacht haben.
Was die Originalsprache von dem Film war, ja, keine Ahnung.
Ich glaube, dass da gar kein Drehbuch, also da hat es wahrscheinlich zwei Versionen gegeben, ein italienisches und ein englisches. Und wenn der andere Italienisch kann, dann macht er halt Italienisch.
Oder? Ja. Es hat mehrere Filme gegeben, auch mit dem Terence Hill und mit dem Bud Spencer zusammen, die in Amerika also gedreht worden sind unter italienischer Produktion, wo sie die beiden Polizisten spielen zum Beispiel.
Die Miami Cops.
Miami Cops, genau. Ja. Und wo sie die Spezialagenten spielen. Ja. Da war es jetzt aber den Namen nicht auswendig.
Wie heißt denn die? Zwei außer Rand und Band?
Ja, kann sein. Glaube genau.
Ich. Auf Deutsch, also im Englischen genau. Hast du nicht die, oder Italienischen
hast du nicht. Und die Filme sind ja eben auch, die spielen in Amerika und sind in Amerika gedreht worden. Und ich weiß nicht, was die bei der Aufnahme oder was die Originalversion ist von dem Film. Es muss fast italienisch sein, ja, wahrscheinlich. Und bei Nackte Kanone ist ja auch sowas, hey, da habe ich mir einmal gedacht, wie soll das nochmal gemacht werden? Aber jetzt, wenn ich das so lese, wer da alles mit beteiligt ist und der Liam Neeson ist ja perfekt, oder?
Ey, ich kann mir das so gut vorstellen.
Ja.
Der Liam Neeson.
Wenn man allein das nach, ist ja, ja.
Der Oscar Schindler spielten. Frank Drabin.
Wer hätte sich das gedacht?
Ja.
Mir hat der Neeson, hatte Liam Neeson einen einzigen lustigen Film gemacht in seinem Leben.
Film weiß ich nicht, aber der hat so eine geile Gastrolle beim Ricky Gervais. Wie heißt das? Extras, glaube ich, heißt das, oder?
Mhm.
Wo er einfach so geil spielt, so eine Rolle, wo er irgendwie so. Er sagt, ja, genau das fragen sie ihn irgendwie so, mein, hey, kannst du lustig spielen? Ja, ja, warte, ich erzähle euch da einen Witz. Und der Witz geht irgendwie total so in die Hosen, weil er sagt, ja, und er hat AIDS, so ungefähr. Wo hört der Witz auf? Und wie er das spielt, hey, also, da sieht man schon, der kann schon was. Ich glaube, dass das voll gut gerade passt.
Weil, in der letzten Folge haben wir auch über den Callback auf die letzte Folge, obwohl das schon eine Woche her ist. Ryan Gosling ist in meinen Augen ein Comedy-Genie und sollte nur noch Komödien machen und keine Actionfilme mehr oder keine ernsthaften Filme mehr. Und der Liam Neeson ist in meinem Kopf für Frank Drabin passt er perfekt vom Look her, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie der Typ lustig ist.
Ja, aber der Frank Drabin wird ja einfach auch so straight gespielt, oder? Also.
Nicht? Ja, stimmt, ja. Stimmt
also, das passt ja. Schon, glaube ich. Also, wenn du die eine Szene kennst aus Extras, glaube ich, genauso stelle ich mir das vor, wie Frank Drabin spielt.
Heroin, Frank, Heroin. Das ist ja sehr schwierig zu bekommen. Ja, Nackte Kanone wird verfilmt. Also, wo ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, puh, crazy. Aber wo ich dann gelesen habe, wer da als beteiligt ist dran, dann habe ich gedacht, ja, das kann ja gar nicht in die Hosen gehen. Also hoffen wir, dass es gut wird.
Ja, ein bisschen zuversichtlich, kann man schon sagen.
Kurze Frage noch, braucht es das? Neuverfilmung?
Boah. Ich glaube, es sind so viele Leute, die halt mit dem Alten halt den noch nie gesehen haben, noch nichts anfangen können. Warum nicht? Dann ist es halt eine Version für andere Generationen. Wenn es jetzt nicht gut ist, dann habe ich immer nur die Alten, die ich anschauen kann. Und schon, sure.
Ja,
zuletzt zwei geile Sachen.
bin ich genau bei dir. Sie genau gleich. Warum nicht? Hey, genau, stimmt.
Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Auswahl stehen würde, entweder machen wir den Film oder einen anderen. So einen neuen, komplett neuen Film. Dann denke ich mir, nein, das ist, gibt so viel Geld für Filme und so. Sollen sie es probieren?
Warst du eigentlich, ich war, wo ich die nackte Kanone zum ersten Mal gesehen habe, haben mir die Schmäh, also behind eigentlich, haben mir die Schmähs immer gereicht, wie sie da in dem Film dargestellt werden. Die sind einfach Wahnsinn. Aber parodiert der Film die nackte Kanone irgendwas, so wie Hot Shots?
Ja, man, das Police Procedure-Ding ein bisschen, aber das ist eine ganz viele Serien.
Weil die Filme basieren ja auf der Fernseh, das war ja ursprünglich, war das ja...
Das Police Squad, ja.
Das war ja schon Naked Gun Carson, oder?
Na, Police Squad.
Mit dem
Leslie Nielsen, ja.
Ah, okay. Ah, das hat nur bei uns Nackte Kanone geheißen, glaube ich, auf Deutsch.
Ich glaube, Pistole haben sie es dann
genannt. Nackte Pistole, ah, okay.
War die Serie und der Film war Nackte Kanone.
Hat das auf irgendwas Bezug genommen?
Ja, also halt so die Kriminalpolizeiserien. Aber auch nicht speziell an Film. Da ist jetzt nicht eine Szene vorgekommen, wo du gesagt hast, ah, da parodieren sie den Film, oder?
Weil die Serie ist ja schon richtig alt. Die ist ja die 70er, oder?
Ja.
Oder täuschen wir das? Ist die zeitlich näher an die Filme, wie man meint? Mir ist immer vorgekommen, vom Look von Feel her war die sehr, sehr alt.
Ich meine, da kommen halt so Klassiker vor mit halt, schneid den richtigen Draht durch oder irgend sowas. Aber jetzt ist nicht so wie bei Hot Shots, wo man zum Beispiel sieht, okay, er fährt mit dem Motorrad neben der Fahrbahn her oder neben der Startbahn und am Ende sind dann die Begrenzer am Muggel, wo er halt mit dem Motorrad dann so drüber hupft. So. Das ist halt eine eindeutige Anspielung auf Top Gun bei Hot Shots.
Ja, der Hot Shots ist generell halt.
Ja, aber bei der nackten Kanone, ich könnte jetzt nicht sagen, das ist irgendwie ein Film, den sie da jetzt forschen, oder?
Ja, eben. Oder wissen es mir nur nicht.
Da kennen wir auch die Filme
nicht. Sind wir zu jung, als dass wir das. Weil mir ist es bei Hot Shots mit dem. Weil Kilmer ist das mal genauso gegangen. Der nimmt sicher auch Bezug auf irgendwelche Filme, die damals irgendwie im Zeitgeist halt präsent waren. Aber ich könnte jetzt nichts sagen, ja, okay, der verarscht jetzt den und den Film, sondern Hot Shots, Top Secret ist einfach so gut, was die Gags angeht. Da muss ich gar keinen Bezug kennen. Ich meine, ich habe zum Beispiel Hot Shots geschaut, ohne Top Gun gekannt zu haben und ich habe trotzdem saulustig gefunden.
Ja. Ja, teilweise Rambo, ist ja nur der Anfang irgendwie von irgendwelchen Szenen halt. Ja, okay, der, wo sie singt in der Bar oder so, das ist halt so wie in Top Gun, oder? Mit dem Klavierspieler. Oder kommt das nicht genauso vor? Bin mir nicht mehr sicher.
Jetzt auch nicht mehr auswendig.
Ja, aber ja.
Also mit dem Jim Abrams, wenn der da wirklich ein Drehbuch schreibt, dann das kann ja nur gut werden. Gut. Mhm. Marco, was ist bei dir auf dem Zettel?
Auf meinem digitalen Zettel? Mhm. Ich habe mir das angefangen, von dem ich mal kurz bei unserem Special geredet habe auf der Messe Innsbruck. Und zwar, ob wir so aktuell irgendwie so kreativ irgendwie Level bauen oder irgendwas für einen Ego-Shooter. Ob wir das einmal gemacht haben. Dann habe ich gesagt, ja, ganz früher habe ich das mal probiert ein bisschen. Und ich war der, was die technischen Sachen immer gewusst hat, auch so funktioniert, dass damit die Tür aufgeht und so. Und jetzt haben wir wieder mal hingesetzt und machen Quake 2 Level. Die Tools haben sich nämlich weiterentwickelt. Also die Level-Editoren sind up-to-date, ich sage mal, die aktuelle Version ist von dem Jahr. Und es ist halt so viel komfortabler, Level zu bauen. Also du hast fast in 3D Lego bauen, würde ich jetzt mal sagen. Da hast du so Blöcke und du schiebst die Blöcke zusammen und schneidest sie ab manchmal wo und klatsch halt die Texturen drauf und so baue ich jetzt ein Level für Quake 2, der weiß nicht, ob er veröffentlicht wird jemals, aber ich habe als Ziel ein Zuglevel zu bauen, der halt so durch die Landschaft fährt und du kämpfst auf dem Zug drauf und musst in die verschiedenen Abteile, musst Keys holen und zeig. Und wenn man jetzt weiß, wie so ein Quake-Level funktioniert, dann kann man ja nicht ein unendlich langes Gebiet einfach machen, wo der da durchfährt. Weil du kannst nur, wenn du, stell dir vor, okay, du hast jetzt einfach eine riesen Platte von Lego und wie machst du jetzt das in so einem Lego-Feld? Du kannst zwar gewissen Teilen sagen, hey, du bewegst dich die ganze Zeit. Ich kann jetzt dann sagen, okay, der fährt jetzt einfach in einem ziemlich großen Kreis, dass es so ausschaut, als wenn er halt immer geradeaus fahren würde. Und so habe ich das auch gemacht. Mhm. Ich mache einen recht großen Donut, sage ich jetzt einmal, denn da tue ich da so links und rechts Berge hin und der Zug bewegt sich da durch.
Also die Skybox hast du das, oder?
Ja, das ist, dass ich halt, wenn ich in den Himmel schaue, dass ich da nicht mitkriege, dass das halt so ein kleiner Donut ist. Und der Schmäh dabei ist, wenn sich etwas bewegt und du als Spieler bist drauf und oft ist es so, wenn ich dann springe, dann fährt es unter mir weg. So, also es ist nicht so wie in echt, wenn ich in einem Zug springe, dann bewege ich mich mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Zug weiter und ich merke das nicht so. Jetzt habe ich es natürlich in Quake so machen müssen, der Zug steht still und die Landschaft bewegt sich drunter weg. Und wenn man dann auf dem Zug draufsteht, man merkt da echt keinen Unterschied. Also es fühlt sich so an, als wenn der Zug fährt, aber in Wirklichkeit bewegt sich eigentlich unten die Umgebung. Der Zug steht still, dass du in dem Zug eigentlich kämpfen kannst und springen und alles Mögliche machen kannst, ohne dass du es merkst. Und das ist der Trick.
Okay, weil die Videospielphysik ja nicht so funktioniert eigentlich.
Heutzutage kann man das schon anders auch machen, aber oft ist es halt so, in dem Bereich, wo du spielst, ist der, der was stillsteht und die Umgebung bewegt sich. Und die Wirklichkeit ist natürlich anders.
Ja.
Und ja, da bin ich jetzt schon ein paar Wochen dabei und man lernt halt voll viel dazu und ich schaue mal YouTube-Tutorials an mit wie Leute halt Quake-Level bauen und habe auch ganz viele, es kommen eben immer noch Levels rauf für Quake 1 und Quake 2 und dann habe ich Arcane Dimensions heißt das. Das ist so einfach eine Gruppe von, ich weiß nicht wie viele Leute, ich sage jetzt mal 20 Leute, die Levels gebaut haben und haben die in unserem Pack, es gibt so ein Hub-Level, das sind einfach die Teleporter zu den anderen Levels. Da gehst du rein und spielst die Levels. Und die Limitierungen von Quake 1 in dem Fall gibt ja ganz viel. Also der Source-Code von Quake ist ja veröffentlicht worden von, weiß nicht wie vielen Jahren ist das. Und Leute haben halt das eine aktuelle Version der Engine mit den Limits, die sie früher gehabt haben, einfach so mal ausgeschaltet oder hochgedreht, dass du zum Beispiel riesige Levels bauen kannst in Quake, das früher nicht gegangen wäre. Und dann spiele ich Levels, denk mal, wow, das ist Level-Design von einem Spiel, was ich mir heutzutage erwarten würde, aber heutzutage gibt es ja kaum noch solche Levels mit einem riesen Schloss und du musst Schlüssel finden und so. Heutzutage ist ja schon eher der Schlauch-Level, ich sage mal, der Standard für Ego-Shooter. Und das ist so erfrischend, so irgendwas zu spielen und zu merken, boah, der hat sich voll was überlegt. Ich fühle mich nie irgendwie verloren in so einem Level. Sobald ich irgendwie was gekriegt habe, siege ich durch ein Fenster durch, wie da irgendwie eine Tür unten aufgeht, wo ich weiß, wie es weitergeht. Also die Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind für ein Level, den du heute spielst, aber im alten Look von Quake. Das habe ich gespielt, ganz viel. Auch als Inspiration für mein Level. Und ich bin natürlich, ich mache das jetzt erst seit 3 Wochen oder so, oder 2 Wochen. Und ganz viele Sachen, wo ich mir denke, oh, irgendwie funktioniert das nicht so. Und das Grundgerüst steht so, da ist ein Zug und der hat Texturen. Aber es schaut halt noch nicht geil aus, weil wenn ich nur so ein Quadrat oder so einen Würfel für einen Raum mache, der ist halt uninteressant. Da musst du ein bisschen, sobald du Wände abschrägst oder irgendwie im Boden ein bisschen veränderst oder Höhenunterschiede machst, wirkt das halt alles geiler plötzlich. Das sind die Sachen, die ich halt jetzt noch rausfinden muss. Aber ich bleib dran und hoffe, dass ich es irgendwann fertig mache. Mache ich irgendwann ein Video wahrscheinlich. Wenn es fertig ist.
Ich glaube, das war, ich habe mal auf dem Steam Deck gespielt und dann habe ich gesehen, dass du so alle 5 Minuten als online angezeigt wärst.
Ja, ich starte dann. Durchs Testen startet dann Quake genau. Wieder, ja.
Ja, genau. Und dann musst du immer ein Level starten, oder? Und dann
genau.
Sagst du jetzt mal, Marco, es spielt Quake.
Ja, und dann ganz kurz anschauen, hat es funktioniert oder nicht funktioniert. Ah, wieder rausgehen, wieder rundbasteln, manchmal dauert es 3 Minuten, dann startet es wieder. Ja, dann.
Kennst du den Zuglevel noch, kannst du dich erinnern, von Blood?
Blood. Oh, ja, sicher. Ja, der crasht du dann irgendwann den Zug, ja.
Genau. Und wenn du da den Unsterblichkeits, weil du es von dem erzählt hast, wie du das machst, wenn du da einen Unsterblichkeits-Cheat verwendest, und, weil wenn immer, wenn du vom Zug runterspringst, bist du auf der Stelle dort.
Genau.
Und ich glaube, der Zug fährt weg von dir.
Ja, aber das schaut so aus, weil du stehst schon am Untergrund und du bewegst dich mit dem Untergrund weg. Ja.
Aber wenn du den Unsterblichkeits-Cheat eingibst, dann kannst du vom Zug runter springen und bist dann in der Skybox, oder wie das heißt.
Ja, oft merkst du dann halt, dass das leiser ein Block ist. Also
genau, ja. Ich kann nicht mehr sagen, wie das da ausschaut, wie das da gelöst ist. Aber ich glaube, ähnlich wie du, aber ich glaube auch so, wie du es gemacht hast, glaube ich. Dass sich die Gegend bewegt und der Zug steht.
Ja. Ich weiß ja, Blood ist ja auf der Duke Nukem Engine. Die, glaube ich, hat das auch nicht anders können. Du hast das, glaube ich, fix am montieren müssen, sage ich mal, und die Umgebung bewegen müssen, dass das geht.
Das ist übrigens von Blood und von Rise of the Dryads ist jetzt so eine neue Version rausgekommen. Also von Blood weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber von Rise of the Dryads ist jetzt
da gibt es so Extreme Edition.
Genau, ja.
Und ich habe ab und zu, wird mir das vorgeschlagen, einfach weil ich ähnliche Spiele spiele. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal spielen mag, Rise of the Triad. Blood hat mir voll Spaß gemacht, einfach weil die Levels voll viel bieten. Ja. Aber Rise of the Triad ist halt so ein Labyrinth eigentlich mit Verfallen.
Da haben wir ja bei unseren ganz alten, vielleicht so ganz treue Hörerinnen wissen es vielleicht noch, wir haben ganz am Anfang, wo der Mako noch gar nicht, wo wir auf den Mako quasi aufmerksam worden sind als Podcast-Genius, da haben wir ihn eingeladen für
Ego-Shooter-Special, ja.
Genau, da haben wir über Rise of the Triads mal geredet. Das war ja ursprünglich geplant gewesen als Fortsetzung für Wolfenstein. Deswegen schauen die Gegner auch so Nazi-mäßig. Also sie haben ja so Uniformen, so die daran erinnern. Ja, und da habe ich erzählt, dass das verbotene Spiel war. Okay. Habe ich Scherwerk gehabt und immer mit dem Finger am
Ausknopf oder
am Ausknopf. Die gehäuteten Schädel und Augen, die pixeligen durch die Gegend.
Immer wenn man das heute spielen würde, dann ist das lächerlich wahrscheinlich dann. Aber trotzdem, ja. Es war das da, zu der Zeit halt was realistisch Ausschauendes.
Ja. Ja, das war zu der Zeit, glaube ich, also mir fällt jetzt wenig Brutaleres ein, oder? Wie Rise of the Triad. Weil da ist zum Beispiel Duke Nukem nicht hinkommen, nach das, dass da eben bei Duke Nukem jetzt ja.
Das waren Monstergegner
zum Beispiel. Monstergegner, genau. Ja. Ja. Rise of the Triad waren wirklich so menschliche Gegner, die man auch zu schwarzen Skeletten verbrennen noch kennen und so.
Ja, und dann haben sie aber auch noch so einen lustigen Sound, wahrscheinlich so ein Xylophon-Sound, wenn sie zusammenbrechen.
genau. Was auch sehr brutal war, kann ich mir erinnern, war Crusader, No Regret and No Remorse. Und das sind zwei Spiele, die ich gern wieder mal spielen würde.
Ja, aber ich weiß nicht, ob die gut gealtert sind.
Die waren so isometrische Top-Down, sag mal, oder?
Isometrische
Top-Down. Wo du halt so wie Syndicate, aber ich glaube, Crusader war.
Du hast halt direkt gesteuert.
Ja, genau, ja.
Syndicate hast du den Leuten halt so Befehle gegeben, geh da hin, mach das. Und Crusader hast du so einen roten, was waren das, Söldner?
So einen Stormtrooper-artigen.
Genau, ja.
Ja. Der ist sehr Stormtrooper-mäßig.
Das ist sehr Stormtrooper-mäßig, ja. Und die Effekte. Und die Gegend halt zusammenschmelzen in irgendwelche so Skeletten oder explodieren. Das war was damals.
War das von Bullfrog?
Ah. Das war von Bullfrog, ja.
Schon? Mhm. Wie sind die Kreaturen?
Ja.
Okay. Ja, Crusader, No Regret and No Remorse. Ja. Die sind, glaube ich, sehr zeitnah, glaube ich.
Electronic Arts? Aber Bullfrog war ja Electronic Arts. Also.
Ja.
Passt schon, ja.
Hat das der Peter Molyneux gemacht?
Ich weiß nicht, ob er beteiligt war. Ich glaube, bei Crusader war er nicht beteiligt.
Aber bei Syndicate schon?
Ja, oder? Da schon. Ja.
Bitte mal, was macht der momentan wohl? Was macht der wohl gerade?
Ja, das ist nur ein Würfelspiel, wahrscheinlich ein Riesen. Curiosity-Würfelspiel.
Ich habe eine Netflix-Serie geschaut, eine, die in aller Munde ist, eigentlich momentan, kann man gerade sagen. Jetzt bei Veröffentlichung der Folge ist sie vielleicht schon Old News, aber ich möchte jetzt trotzdem drüber reden, und zwar. Habe ich Reindeer Baby geschaut.
Mhm.
Reindeer Baby ist auf Netflix gerade der heiße Scheiß, geht voll durch die Decke. Ich glaube, 13 Millionen Leute haben es schon gesehen. Und es geht um einen Charakter, der Donny heißt. In Wirklichkeit ist es der Richard Gadd, der schottische Comedian. Und am Anfang von der Serie, wenn man sich startet, dann steht da eben basierend auf wahren Begebenheiten. Und wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist halt meistens basierend auf wahren Begebenheiten. Das kannst du heutzutage vergessen, meiner Meinung nach. weil...
Das heißt, die wahre Begebenheit war, dass jemand ein Drehbuch drüber geschrieben hat.
Ja, ich nehme mal als Vergleich als Texas Chainsaw Massacre, wo eben quasi bei den Neuverfilmungen, ich glaube auch beim Original, weil glaube ich auch gesagt, dass es auf wahren Begebenheiten beruht.
Ja, aber es hat einfach auch einen Typen gegeben,
oder? Es hat auch einen Typen gegeben, der...
Der Ed Gein?
Der Ed Gein, genau. Der war wirklich, ich meine, das war tatsächlich ein Massenmörder, der abgefahrenen Scheiß gemacht hat. Aber Texas Chainsaw Massacre ist halt nur eine ganz andere Batterie, wie das, was da passiert ist. Aber der Richard Gadd, und das habe ich im Nachhinein dann erst mitgekriegt, weil ich die Serie wirklich durchgebinged habe innerhalb von 2 Tagen. Also es sind 7 Folgen und insgesamt, glaube ich, 4 Stunden. Und ich war so gefesselt von dem, was sich da ausbreitet. Und habe erst im Nachhinein dann gelesen, nicht nur, dass das wahre Begebenheiten sind, na, es ist ja so, dass der Hauptdarsteller genau der ist, dem das passiert ist.
Oh.
Und ja. er hat geschrieben, Regie geführt und hat die Hauptrolle gespielt. Und das ist Wahnsinn, was da passiert. Also das ist wirklich, was dem Typen widerfahren ist. Ich will jetzt gar nicht so in die Details gehen, weil die Serie noch ziemlich frisch ist und weil man da sehr viel spoilen kann. Was man aber schon sagen kann, es geht halt um einen Comedian, der in London arbeitet, der nicht besonders erfolgreich ist und der eben in einer Bar arbeitet und in die Bar kommt eines Tages eine sehr traurig und unbeholfen wirkende Frau. Die Frau wird so quasi beschrieben, die ist Mitte 40. Und ja, die wirkt halt sehr traurig. Sie sagt, dass sie eine Rechtsanwältin ist und extrem viel bekannte Leute kennt und so. Und sie hat aber auch kein Geld, dass sie sich einen Drink kaufen kann. Also spendiert er ihr einen Drink. Und aus dem einen Ding heraus, ich glaube, die spendiert er ihr oder so, entwickelt sich so eine Stalker-Opfer-Beziehung. Also sie fängt ihn dann an zu stalken. Und es ist am Anfang sehr... Er mag das auch ein bisschen, wie sie ihn gut findet. Und wie sie über seine Witze lacht und wie sie ihn halt immer schmeichelt und wie sie ihm Komplimente macht und so. Er findet es gut bis zu einem gewissen Punkt und dann merkt er, oh shit, da stimmt was nicht mit der. Und dann findet er das aber weiterhin gut. Also, obwohl er weiß, dass was nicht stimmt, kann er nicht aufhören, mit ihr einen Kontakt zu haben einfach. Und das, was dann noch kommt in der Serie, wo das beschrieben wird, warum ist er so nicht fähig, den Kontakt abzubrechen. Also was dem Typen alles passiert ist, das wird nur so schlimm. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile geändert haben, aber Netflix hat das ursprünglich als Comedy markiert. Und es ist überhaupt keine Comedy, die Serie. Also die Serie ist Drama-Horror und die ist ab 18 und das finde ich ein bisschen krass, dass die ab 18 ist, aber ich habe dann darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht. Andererseits habe ich mir gedacht, hey, vielleicht sollten das jüngere Leute sehen, was man als in was für Fallen man tappen kann und wie man gewisse Leute auf den Leim gehen kann. Ich weiß es nicht. Also die ganze Prämisse, das alles, was da gezeigt wird, ist extrem krass, extrem verstörend. Aber vielleicht sollten das ja jüngere Leute einmal zum Sehen kriegen. Es gibt da ein paar, es gibt ein paar Sachen, die nicht so cool sind, was die Serie betrifft. Und zwar hat es ein bisschen einen Backlash gegeben im Real Life. Der Typ ist nicht besonders alt und die Sachen, die er da in der Serie porträtiert, die spielen, glaube ich, von 2015 bis 2019 oder so. Also das ist sehr nah jetzt an der Wirklichkeit. Und alle Personen, die da porträtiert werden und die auch krasse Straftaten begangen haben, die gibt's halt in Wirklichkeit.
Mhm. Also ist es vielleicht nicht so schwierig herausfinden, wer das ist.
Richtig, genau. Ja. Und man hat halt gesagt, ja, man hat die bis zur Unkenntlichkeit verfälscht, die Personen. Aber das ist natürlich... Das ist so auf so einen engen Personenkreis beschränkt und der Typ ist ja auch bekannt. Der ist jetzt ja ein erfolgreicher Comedian und hat eben die Serie gemacht. Jetzt haben halt im Internet angefangen, Leute, die Typen, die Personen, die ihm da, also nicht nur die Typen, sondern generell die Personen, die ihm da Unrecht angetan haben, ausfindig zu machen, was halt dazu geführt hat, dass Unschuldige gedoxt und gestalkt worden sind, die dann auch wieder ihrerseits die Polizei einschalten haben müssen. Und ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, also keine coole Sache. Egal, wie sehr er betont, dass er das nicht will. Also der ist ja nicht gestern auf die Welt gekommen, der weiß ja, wie das Internet funktioniert. Ja. So gesehen war das ein bisschen eine krasse Sache zu machen. Andererseits, ja, er erzählt halt seine Geschichte, aber ja. Es hat halt für andere Leute dann irgendwie negative Folgen gehabt. Die Schauspieler, die da mitspielen, die habe ich jetzt eigentlich im Großen nicht gekannt. Aber die Jessica Gunning, die Stalkerin spielt, die Martha, die liefert unfassbar ab. Also die hat echt, die schlagt die Kathy Bates aus Misery.
Okay.
Ey, das ist... Dass die Person da schauspielerisch auf die Füße stellt, wie die den Charakter spielt, ist zum Fürchten. Also wirklich so eine Mischung aus Boshaftigkeit, Verletzlichkeit. Also du hast mit der Mitleid und willst aber sehen, wie sie endlich zur Rechenschaft gezogen wird gleichzeitig. Das macht die echt gut. Mhm. Die Themen, die in der Serie vorkommen, sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt, Drogenmissbrauch, Stalking, das ist schon krass. Also wenn man die Serie anschaut, muss man sich schon klar darüber sein, dass da heftige Themen besprochen und gezeigt werden. Vor allem auch heftige Szenen für sexuellen Missbrauch. Also da werden, glaube ich, auch Triggerwarnungen ausgesprochen vor die Folgen immer. Und so Selbsthilfe, also quasi so, dass man halt Hilfe suchen soll, wenn man jemanden kennt oder wenn man selber solche Probleme hat. Das wird auch nach der Folge jeweils geschrieben. Aber wie gesagt, sind schon krasse Themen. Und ja, ist eine krasse, krasse Serie. Deswegen Empfehlung ja, aber mit Vorsicht. Also ist schon.
Ist jetzt kein Feel-Good-Wochenende, wenn man sagt, ja, schauen wir mal das an.
Ich glaube, sie haben es mittlerweile geändert auf Netflix, haben das mittlerweile unter Drama eingestuft. Aber das unter Comedy, ich meine, es kommen schon lustige Sachen vor, aber im Großen und Ganzen ist die Serie wirklich krasser Horror eigentlich, was da passiert. Ja.
Mhm. Ich habe auch kurz mal auf Netflix gestern reingeschaut und habe gedacht, oh, ich bin noch nicht fertig mit Great News. Kannst du dich noch erinnern, was ich da gesagt habe, dass das 30 Rock ähnliche Ding, was in so einer Nachrichtenagentur und mir ist leider eine Szene so im Kopf geblieben, die ist einfach, spricht genau das so, wie bei 30 Rock halt so, dass der Humor, was mir halt voll nicht taugt, da ist so ein da will die 60-jährige Mama, dass sie die 90-jährige Oma nochmal einen neuen Mann findet.
Okay.
Und will mit ihr ausgehen. Auf jeden Fall geht das halt voll schief und dann die 90-jährige Oma hockt sich dann ins Auto und will abhauen und fährt halt im Schritttempo. Und die Mama und aber auch die Tochter freuen sich, hey, sie kann ja wieder Auto fahren. Und dann so, oh, nein, sie kann es doch nicht. Dann sieht man, wie sie so langsam so an so Mailbox umfahrt, so ein, wie heißt es auf Deutsch, bin ich dumm?
Briefkasten,
so in so einer Urban Nachbarschaft, so kennst du die, wo so dosenmäßig ausschaut.
Ja, genau, ja. Mit die amerikanischen
halt Teilbriefkasten. So, ja, genau. Und dann ist die so umgefahren worden und dann geht die Tür auf und dann kommt so eine Frau rausgelaufen. How will I get my overreaction medication? Und schreit halt so voll. Ja. Und das ist genauso jetzt, da habe ich so schmunzeln müssen und lachen, ja, das ist schon, das muss man schon mal einbauen, sowas, einen lustigen Witz.
Wer spielt da noch, spielen da Leute mit?
Sein voll recht Unbekannte, außer die Nicole Richie, die ist.
Ah, okay. Bekannt, ja.
Die anderen habe ich leider nicht gekannt.
Aber ist das von den gleichen Leuten, die spielen da
Leute? Die spielen jetzt nicht unbedingt dieselben Leute, aber ich glaube, der Erfinder ist dasselbe von 30 Rock, die Tina Fey, glaube ich, schreibt teilweise oder produziert, also es sind schon ähnliche Leute, ja.
Ich finde, die Tina Fey hat mal, ich weiß nicht, wem sie das geschrieben hat, da hat es irgendwie so einen Zwischenfall gegeben, dass irgendjemand so die Tina Fey gebasht hat wegen irgendwas. Hat sie halt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was da war, hat halt schlecht über sie geredet, öffentlich, oder hat irgendwie was Schlechtes geschrieben oder so. Und dann, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber am Ende war es halt so, dass sie dann einen Artikel geschrieben hat, glaube ich, und sich total eloquent und total erwachsen über den geäußert hat und ihn halt direkt angesprochen und es tut ihr leid, wenn es ihm halt nicht gefällt und so, und die ist schon klar, dass das dass sie halt nicht jeden Geschmack trifft und so ganz versöhnlich und eloquent halt reagiert und am Schluss, ja, aber ganz schön krasse Meinung für jemanden mit so einem kurzen Schwanz. Am Schluss hat sie dann sowas geschrieben. Und ich dachte, ja, das ist so lustig. Die Tina Fey weiß genau, die hat so gutes Comedy-Timing. Die hat so das Comedy-Timing von den frühen Warner Brothers Cartoons, finde ich irgendwie.
Apropos Comedy, du hast nicht zufällig den neuen Film vom Jerry Seinfeld angeschaut?
Unfrosted?
Ja.
Nein, eben nicht. Ich krieg den immer.
Ich habe die Werbung gesehen und ich habe aber auch gelesen, irgendwo, dass die Leute sagen, das ist der schlimmste Film der letzten 10 oder 20 Jahre anscheinend. Okay. Irgendwie ist es, würde es mich interessieren, irgendwie, aber ja.
Spielt er da sich selber wieder?
Nein, da spielt er, ich weiß gar nicht, ob er echte Person spielt, aber geht es, glaube ich, um so einen Frühstücksflockenkampf, also Kellogg's gegen irgendwen anderen und die Erfindung von die Pop-Tarts, glaube ich, jetzt. Und er spielt halt irgendwann geil. Von Kellogg's. Und das wirklich weiter Kellogg's genannt, also das wird gesponsert sein, vermute ich mal, der Film von Kellogg's. Und ich weiß nicht, ob es den anderen Hersteller wirklich gegeben hat oder nicht, der da die Konkurrenz von denen ist. Ja. Aber spielen voll viel berühmte Leute mit, wenn ich das richtig gesehen habe.
Der noch berühmter der Charles Seinfeld nach.
Ja, schon.
Ja, wer?
Ich muss da recherchieren jetzt nochmal.
Da kann ich kurz noch erzählen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einem Kollegen erzählt, dass ich immer noch, weil sie jetzt gerade, weil wir über Kellogg's geredet haben, seit mir im Podcast immer wieder von Samstagmorgen Cartoons und Samstagmorgen Podcasten, dass wir uns quasi die Lieblingsseries quasi herrichten sollen und Podcast schauen, Podcast horchen, dass ich das auch angefangen habe, wieder so Kellogg's. Das ist hier Frühstücks. Serials zu essen. Und dann habe ich das einem Kollegen erzählt und hat er mich so total in Geister angeschaut. War ist aber ganz schön schlecht. Na, die lassen mich, du.
So, also Jerry Seinfeld, ich ganz am Anfang. Hugh Grant, Melissa McCarthy.
Was?
Sarah Cooper, kenne ich jetzt nicht. Jim Gaffigan, Amy Schumer, Maria Bacalova.
Deswegen ist der schlimmste Film in den letzten 20
Bill Jahren. Burr, Christian Slater. Die anderen kennen jetzt da weiter nicht. Peter Dinklage.
Ja, um Himmels Willen.
Der Dean Norris, den kannst du, der spielt in Breaking Bad in Polizisten Bruder. Ist der Bruder, genau. Nicht der Bruder, aber.
Genau, ja, der ich weiß schon, ja.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, ein Haufen Comedian-Kollegen sind es, aber ja, doch schon. Boah.
Nicht schlecht. Naja, und der hat so schlechte Kritiken gekriegt.
Ja, weiß nicht. Aber es ist ja sein letzter Film, B-Movie, der ist ja, glaube ich, auch voll zerrissen worden, aber ist dann irgendwie so Kult-Classic geworden, weil er halt so lustig ist, weil er doch so schlecht ist. Okay. Ich kann es nicht sagen, ob das da auch passieren wird.
Ja, es ist halt, der Jerry Seinfeld ist, wenn man Seinfeld anschaut, die Sitcom, dann sieht man halt, der kann sich ja bei keiner Szene zusammenreißen, dass er nicht lacht. Also ich glaube, der Typ ist einfach kein besonders guter Schauspieler. Ich meine, das fällt jetzt bei Seinfeld ist es scheißegal, aber du siehst ja, bei Seinfeld, wenn er ernsthafte Szene ist, der muss ja permanent lachen.
Ja, nicht unbedingt lachen, aber halt grinsen oder halt
ja, so. Ja, grinsen halt so. Der reißt sich ja nicht einmal in die 10 Sekunden zusammen, wo er die Szene spielt. Also
ja, aber er ist jetzt nicht der wichtigste Teil der Serie eigentlich. Er ist jetzt der, wie sagt man das, der Straight Man, der halt so ein bisschen reagiert auf die Situationen, aber er ist nicht der, auf den es drauf ankommt, dass er gut Schauspieler
hat. Nein, es tut er in der Serie, glaube ich, generell, oder ich finde, dass es generell nichts macht für die Serie. Also die ist ja, wir sind ja alle riesen Seinfeld-Fans. Wie kann man schon vorstellen, dass wenn er einen Film spielt, dass das dann schon ein Problem ist, wenn er nicht schauspielen kann?
Ja, kommt davon, wie groß, ich glaube, die Rolle ist die Hauptrolle, ist, glaube ich, schon ziemlich groß.
Ist halt nicht jeder Eddie Murphy, der halt alles kann.
Ja. Müssen wir sich vielleicht auch anschauen, um da Urteil drüber zu haben.
Kann man mich hier Hausübungen aufgeben?
Ja, das macht er sicher. Manches macht er. Schreibst du ihm das?
Schreib ihm das. Und dann, ich habe mir jetzt was geschrieben vor kurzem. Das, Ich habe jetzt vor kurzem was geschrieben, das sage ich jetzt nicht, weil das ist sonst ein bisschen ein Spoiler für die kommenden Folgen, aber na, vielleicht macht er das ja
auch. Wieso müssen wir wieder spezielle Fotos machen für die AI? Ey. Ja, mach ein Foto, wo du einen Rückwärtshalter machst und im Hintergrund sollte aber ein Backer stehen.
Na, da könnt ihr wirklich schon, also es ist ja, das möchte ich jetzt nochmal für alle Zuhörerinnen sagen, wir machen ja unsere, das können wir jetzt generell einmal ansprechen. Ich bin einmal darauf aufmerksam gemacht worden, hey, warum benutzt du AI? Warum lernst du nicht selber besser zu zeichnen, beziehungsweise warum engagierst du nicht...
Das ist deine Frage gesagt.
Nein. Das hat nicht mehr Frage gesagt. Warum engagierst du nicht eine Illustratorin? Mhm. Und ja, das Problem ist, cool. Ja, wir sind ein winziger Podcast und wir haben im Prinzip wenig Kohle zur Verfügung. Und der Marco und ich, wir waren ja, also mir hat das ein bisschen das Herz gebrochen, weil wir waren ja auf der Comic-Con und da hat eine Illustratorin mit mir geredet und die hat dann gesagt, und mit engagiert Illustratorin, meine ich halt alle Personen, da hat sie mit mir geredet und hat gesagt, die Auftragslage ist auf Null gegangen, seit es AI in dem Ausmaß gibt. Also sie hat früher für die, mit der ich da geredet habe, hat früher oft Auftragsarbeiten gehabt für Logos, Hintergrundbilder, sonst irgendwas sowas, ist auf Null zurückgegangen. Das heißt, sie kann nur noch quasi Bilder verkaufen bei so Conventions, so wie da jetzt. Beziehungsweise Comic, ich glaube, dass sie ja Comics veröffentlicht. Aber die Auftragslage ist auf Null gegangen, was ein maßgeblicher Teil von den Einkünften, wahrscheinlich sage ich jetzt einmal, ich weiß es nicht, war. Aber wir würden auch kein Geld in die Hand nehmen und jemanden engagieren, der uns die Logos zeichnet. Das würden wir einfach nicht machen. Und ja. Weil wir das Geld nicht haben. So. Ja. Und so gesehen ist das jetzt ja, wenn jetzt wir AI verwenden, dann ist das ja nicht ein Schaden für jemanden, der hauptberuflich zeichnet, weil wir würden auch keinen Auftrag machen bei jemandem, der das macht.
Ja.
Und selber anfangen, besser zeichnen, tja, das ist natürlich, was soll ich sagen? Ja.
Ja, aber das dürfte... So, wenn man schon hauptberuflich was anderes macht, dürfte das ein bisschen dauern, dass man das nebenher
schafft. Ist es auch schwierig. Ja. Aber es ist ja, man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht so, dass man bei der AI eingibt, hey, Popkultur-Brachstuhl-Logo für die besten popkulturellen Speisen in Filmen und Serien und dann spuckt sofort was aus. Mhm. Sondern man muss ja Prompts eingeben, dann muss man das ausschneiden, muss Collagen machen. Es ist ja auch viel Arbeit dahinter. Es ist ja nicht nur, dass man einen Prompt eingibt und das war's dann, sondern man muss ja auch sonst noch Arbeit einstecken, Bildbearbeitung und so. Ja, und deswegen sage ich oft, Michi und Marco, hey, schickt mir Bilder in die und die, zum Teil kompromittierenden Positionen.
Mhm.
Und dann ist immer ein großes Ungemach und ein großer Unwille und ich kriege die immer erst auf den letzten Drücker geschickt. Aber letztes Mal hat es gut funktioniert. Ich muss den jetzt auch mal loben. Letztes Mal waren die Fotos.
Aber ich hätte schon fast nichts geschickt. Weißt du warum? Weil du natürlich eine Sprachnachricht geschickt hast. So geht's immer los. Das kann ja nicht irgendwie geschrieben werden, was wir machen müssen. Das ist sehr
übergriffig.
Drei Sprachnachrichten, wobei die erste ist, hey, ich schicke jetzt Sprachnachrichten ganz kurz, so, jetzt geht's los. Die nächste kommt, hey, ich brauche die Posten, in dem sie sich freut und macht so Jubeldinger und ja. Aber bevor das ist, und zickt's nicht so rum, hat er gesagt. Und zickt jetzt nicht so rum, macht mal bitte das, ja. Und da habe ich das gedacht, zickt's nicht so rum. Da wird man schon sagen, dass ich nicht rumzicken soll.
Ja,
weil, aber es ist auch schwierig, dass, wenn ich da allein daheim bin, geht das teilweise nicht. Mein Selbstauslöser, okay, könnte halbwegs funktionieren, aber ja. Es ist besser, wenn eine zweite Person dabei ist.
Als die Kamera aufstellen und ein Video machen, dann verschiedene Posen machen und mir dann Screenshots schicken.
Stimmt, die Kamera ist heutzutage eigentlich so gut, dass es Einzelbilder raus.
Genau. So habe ich auch das eine oder andere Blitzfoto schon gemacht, wo dann alle gesagt haben, wie ist denn das gegangen? Hast du auch Glück gehabt?
Wow. Der hat den Blitz wirklich fotografiert. Ja, ich habe ein Video gemacht.
Genau, über was haben wir jetzt gerade geredet vorher?
Ja, ich weiß nicht, dass wir Michi eine Hausübung geben eigentlich.
Ah, Michi die Hausübung geben.
Das genau. Unfrosted. Defrosted? Unfrosted hast du.
Defrosted? Nein, Defrosted hast du nicht, oder?
Nein, Unfrosted.
Unfrosted.
Ja, weißt, hast du schon mal, ich hab die Geschenke gekriegt jetzt einmal, Pop-Tarts, hast du schon mal gegessen?
Ja.
Das ist schon ganz gut, aber eben, wenn man das als Frühstück, als gesunder Start in den Tag, ist das halt nicht. Das ist halt Zucker in Form gebracht, so ungefähr, oder?
Ich war ja quasi, ich bin ja bei Chris' Familie adoptiert worden, so halb. bin ja mit
der arme Bub in Innsbruck.
Genau, der arme Bub in Innsbruck mit 14 nach Innsbruck gekommen und niemanden, der auf ihn aufpasst. Und dann hat mir die Mom von Chris oder generell die ganze Familie eigentlich so ein bisschen adoptiert. Und da hat es oft Pop-Tarts gegeben und Klassiker extrem besoffen heimgekommen und dann kalte Pop-Tarts fressen.
Boah, die kalten sogar.
Weil man den Toaster nicht mehr einschaltet. Aber das ist schon, das gibt es bei uns eigentlich nicht, gell?
Nein. Ja, weil es ist, je nachdem gibt es verschiedene Füllungen, aber der Klassiker, glaube ich, ist einfach so Toast mit Nutella oder Schokolade drin.
Es ist nicht einmal Toast, es ist so.
Es ist schon so ein Kelloggs-Ding, Keks. Ja, Keks, doch.
So ein weicher Keks, oder? Ja. Es ist so. Außen mit Zuckerguss drumherum, wo ich mich immer gefragt habe, wie das in Toast überlebt. Dass das nicht schmilzt, was ist das?
Das, da müssen wir vielleicht den Film anschauen, vielleicht erfahrt man das, Jerry Seinfeld.
Und innen rein ist so Fruchtgelee, so Fruchtzucker, so
Zuckergelee. Okay, weil ich habe andere Geschenke gekriegt, da ist glaube ich so Schoko irgendwas mischt.
Das gibt's auch, genau, ja. Gibt's sie glaube ich auch mit Vanille und so. Also Pop-Tarts gibt's wahrscheinlich mit allem möglichen. Das einzige, ich sage jetzt mal, was geschmacklich da hinkommt, ist wahrscheinlich Garmknödel.
Ja. Boah, hab ich schon lange nicht mehr gegessen. Das war jetzt geil. Germknödel.
Das ist geschmacklich wahrscheinlich ein Iglo-Germknödel, wenn du
da meinst, aber den auch kalt dann essen, oder? Aus dem Tiefkühlfach.
Bock hart gefroren in Germknödel. Aber wie lutschen.
Wie so ein Eis, nur so eine Waffel, aber in Germknödel rein.
Oh Gott.
Dann lutschen.
Das ist vielleicht eine von die österreichischen Speisen, oder?
Germknödel.
Ja.
Bauwedel. Ja.
Ich finde, das ist österreichischer als so. Österreich ist ja so, die österreichische Küche ist ja eigentlich so ein Mischmasch aus deutscher, italienischer und ungarischer Küche, hätte ich mal gesagt.
Mhm.
Und jetzt mal abgesehen vom Wiener Schnitzel und von den Salzburger Nockerln,
ist Süßspeisen ist schon rum, oder? Also Süßspeisen ist ein großer Teil, oder?
Ja, das wollte ich jetzt nämlich, auf das wollte ich aussehen. Gibt es eine andere Küche, wo Süßspeisen eine Hauptspeise sind? Also gibt es im gibt's in italienischen Küche Buchteln zum Beispiel.
Ist das auch ein österreichisches Ding?
Ja, hätte ich schon gesagt, ja. Kaiserschmarrn.
Kaiserschmarrn, ja.
Salzburger Nocken ist tatsächlich, glaube ich, eher ein Nachtisch, oder? Als wir Hauptspeise. Aber gibt es zum Beispiel im italienischen oder im englischen, in der englischen Küche oder griechischen, gibt es da eine süße Hauptspeise?
Ja, da kenne ich mich zu wenig aus, da bin ich zu selten.
Ja, müssen wir mal recherchieren.
Haben wir griechische Kollegen?
Ja, habe ich sogar. Muss ich mal fragen.
Ja, was die so.
Italienische Kollegen haben wir auch, deutsche Kollegen haben wir auch.
Von überall her.
Genau. Apropos, muss ich erst recherchieren. Was ich recherchiert habe, ist Folgendes. Hast du von Bambi the Reckoning schon mal was gehört?
Was? Da habe ich zufällig gestern einen Trailer angeschaut, glaube ich.
Bambi the Reckoning. Also, das, wo ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, okay, da muss Recherche her. Und was bei der Recherche, was ich da unearthed habe, ist ja wirklich eine gottlose Masse an Filmen, die da auf uns zukommt. Bambi the Reckoning ist so ähnlich wie Winnie the Pooh, Blood and Honey. Und zwar, wenn Geschichten über 100 Jahre alt sind und wenn es da keine Familie oder Stiftung gibt, die Urheberrechte an denen quasi behält oder inne hat, dann werden die Open Domain. Ja. Und so ist Winnie the Pooh Open Domain geworden vor ein paar Jahren, was zur Folge gehabt hat, dass jemand einen super splatterigen, gewalttätigen Horrorfilm gemacht hat, nämlich Winnie the Pooh Blood and Honey. So, da gibt es einen ersten Teil, der ziemlich schlechte Kritiken gekriegt hat.
Oh.
Da gibt es schon einen zweiten Teil, der wohl sehr viel besser sein soll wie der erste Teil. Und siehe da, Teil 3 ist schon angekündigt, aber halt noch nicht da.
Mhm.
Gut, dann kommt Bambi the Reckoning. Kommt heuer anscheinend in die Kinos. Um was geht's da? Natürlich Bambi nimmt Drache. Und zwar blutige, Eingeweide herausreißende, Autos überschlagende Rache.
Ja, also die eine Szene, man sieht gar nicht im Trailer so viel. Aber wo das Auto da geflippt wird, das hat schon ziemlich gut ausgeschaut, muss ich sagen. Das hat schon.
Ja,
oder?
Schon, oder? Das ist so low budget
da ist. Und man dachte, oh, was kommt jetzt da? Aber nachher dachte ich, okay, ganz okay.
Genau, und ich hoffe, dass es uns dann auch so mit dem geht, was ich jetzt gleich erzähle, weil ich mir dann dachte, oh, was kommt da noch auf uns zu? Was kommt noch? Peter Pan's Neverland Nightmare.
Nice.
Pinocchio Unstrung.
Okay.
Sleeping Beauty.
Wow. Seien die schon angekündigt, oder?
Die sind alle angekündigt. Und wenn ich wohl, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden die Filme alle für 2024, 2025 und 2026, also sehr zeitnah, sind die angekündigt. Hm. Und jetzt kommt's. Da ist ein Pooniverse geplant. Also von Winnie the Pooh.
Okay.
Oder a Twisted Childhood Universe. Also Pooniverse, beziehungsweise aka Twisted Childhood Universe. Und da ist so eine richtige Kinowelt geplant, wie es MCU, mit Crossover-Filmen à la Endgame.
So, und wer finanziert das?
Ja, keine Ahnung. Also die werden jetzt nicht so viel, die werden jetzt nicht so viel Budget benötigen, die Filme. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob die wirklich von den gleichen Filmen sind wie Winnie the Pooh, Blood and Honey, oder ob sich da einfach Filmemacher zusammengetan haben und das einfach, einfach gesagt haben, okay, wir machen jetzt das Pooniverse.
Da gibt es keinen Chef, der sagt, das wird gemacht in dem Universe oder so.
Ja, weil bei MCU gibt es ja, wie heißt der? In
Spike, ne?
Ja, genau, stimmt. Ja, da gibt es so federführende Leute, die quasi das ein bisschen so über haben. Aber das wird es da jetzt nicht geben. Aber die Idee finde ich ziemlich geil, dass das so. Allein, wie kommt man auf das, dass man die Filme, so Horrorfilme macht? Beziehungsweise. Wie kommt man drauf, dass man da so ein Riesending... Ja, gut.
Ja, aber ist das Ding auch... Weil Steamboat Willie ist ja jetzt auch Open Domain oder halt Public Domain. Ist da schon was angekündigt?
Ja, da hat es doch auch schon irgendwas gegeben. Irgendeinen
also Streit online zumindest. Gezeichnet haben sie einen Haufen Zeug schon, aber Film, glaube ich, weiß ich nicht.
War da nicht sogar schon irgendwas, so ein rechter Streit, dass der zu nah an der Mickey Mouse ist? Oder?
Boah.
Ich kann mich erinnern, dass ich da was gelesen habe, aber ich weiß jetzt nicht mehr, um was es da gegangen ist. Ja, auf alle Fälle dürfen wir uns jetzt auf ein neues Filmuniversum freien in den nächsten 2-3 Jahren, wenn das wirklich so kommt. Ich habe den jetzt weder in Winnie the Pooh noch im zweiten Teil gesehen, aber den Bambi-Trailer, den finde ich schon ganz geil. Der hat schon.
Ja, man sieht da gar nicht so viel, also echt wenig zu sehen, aber doch könnte.
Könnte cool werden, ja.
Aber es ist so der Klassiker mit. Seitdem ich das einmal gesehen habe, fällt es mal in jedem Film auf, es werden ja nicht mehr Sachen, oder es ist nie Sachen in der Nacht gedreht worden, weil man halt nicht sieht. Es sind halt Sachen, die am Tag gedreht werden und einfach so Blaufilter drüber gelegt wird. Dass es halt auch schon wie Nacht.
Ist das immer noch so?
Ja, das ist. Also ich meine, okay, so ist halt einfacher.
Ich meine, weil mir kommt schon vor, gerade in die alten Filme, wo das wirklich die ganze Zeit vorkommt, da sieht man das schon. Das ist halt.
Ja, aber da bei dem Trailer siehst du auch im Wald. Ja, wenn der Himmel halt schon nur ziemlich blau ist.
Ist das zum Beispiel da so?
Ja, aber schon siehst du schon normal nichts mehr, oder? Keine Details. Dann musst du das voll ausleuchten, alles.
Ja, schräg. Das wisst ihr jetzt gar nicht. Also ich traue mir auch nicht zu, das zu beurteilen, glaube ich. Besonders heutzutage, weil das ja echt mit Filter und mit Nachbearbeitung extrem gut gemacht werden kann. Weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass sie zum Beispiel den Truckflip von Dark Knight... Oder da gibt es ja die Szene. Das haben sie bei Nacht gedreht zum Beispiel.
Ja, ich meine, das passiert schon noch. Aber das hat halt auch den Nachteil, dass das wirklich so ist. Ja, teilweise erkennst du halt die Details nicht mehr, weil es nicht ausgeleuchtet ist. Ja.
Ja gut, aber dafür muss man halt auch viel nicht animieren oder kann halt auf viel scheißen, wenn man irgendwie auf die Details geht.
Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich habe eine Crew von 200 Leuten und die müssen jetzt auf die Nacht da arbeiten. Überstunden machen,
dann
überlegt sich vielleicht auch nur das nehmen wir am Tag auf und dann passt das schon.
Was ich ganz eindrucksvoll gefunden habe, und das habe ich bis The Shape of Water nicht gewusst, dass es gibt so eine Filmtechnik, die heißt Dry to Wet, wo du so Aufnahmen machst, die eigentlich unter Wasser spielen sollen, aber im Trockenen gemacht werden. Und es gibt ja gerade bei Shape of Water ist ja am Anfang die Sequenz, wo alles unter Wasser ist. Und das ist zum Beispiel Dry to Wet. Das ist eine Aufnahme, die sie im Trockenen gemacht haben. Und einfach alles so arrangiert haben, dass es ausschaut, als wäre es mit der Wasser und Licht und Nebel und so. Aber in Wirklichkeit ist es einfach im Trockenen gefilmt worden und im Nachhinein so bearbeitet, als ob es unter Wasser wäre und auch die Dreharbeiten. Und das ist etwas anscheinend, was öfter vorkommt, wie man meint.
Ja, bei welchem Film war das? Alien 4, wo der Ron Perlman fast gestorben ist unter Wasser, bei den Unterwasseraufnahmen oder was war das?
Das kann sein, ja.
Ja, da denke ich mir auch so, ja, müssen wir das wirklich unter Wasser drehen? Ein Produzent.
Das Einzige, was, glaube ich, schwierig ist bei der Technik, ist, wenn du Leute hast, die Haare offen haben.
Achso, die müssen halt so schreiben. Ja, okay.
Das ist, glaube ich, Schwierigkeit. Das geht, glaube ich, nicht.
Ja, einfach alles animieren.
Heutzutage, ja. Früher hat man dann natürlich mit, da ist es einem zugute gekommen, dass früher das gang und gäbe war, dass man im Schwimmbad eine Badehaube aufgehabt hat.
Ja, muss einfach ältere Filme drehen, also früher spielen.
Hast du Kulturphänomen Badehaube, hast du sowas gehabt?
Ich habe das gehabt, nie aufgesetzt. Ja.
Warum war das früher so? Warum hat man früher in die Hallen und Schwimmbäder Badehaube aufhaben müssen? Wegen die Haare?
Ja, dass die Haare halt nicht da in den Filter überall rein sind.
Ja, aber was war das Problem?
Verstopft alles.
Den Heimzutag?
Ja, verstopft er auch noch alles, aber die Filter sind einfach besser, oder? Es gibt einen, der sie frei macht.
Hm. Aber dazu mehr in einem anderen Podcast, denn wir haben es, glaube ich, für heute, oder?
Gibt's Popkultur-Schwimmbad? Haben wir den schon angekündigt?
Popkultur-Schwimmbad, das wäre schon einmal was,
Popkultur,
oder?
Popkultur-Beispiel-Spezial-Schwimmbad.
Popkultur-Phänomen-Schwimmbad.
Wow, und das darfst du nur anhören, während du im Schwimmbad bist und gerade so Pommes.
Oh, Pommes frisst, das wäre mega geil.
Dass du eigentlich den Geruch davon hast. Und alles. Ja? Überlegen wir uns.
Das schreiben wir gleich auf. Schreibe gleich eine Liste.
Ja, Hausaufgaben für mich.
Schwimmen gehen.
Ja.
Gut, hey, wir haben wieder sehr viel Spaß gehabt. Nächstes Mal ist der Michi wieder mit von der Partie. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Restwoche, egal wann ihr das hört. Und viel Spaß mit der Popkultur, die ihr so genießt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, für Gott.
Und bleibt im Schwimmbad und cool. Ciao.